RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dass Olaf Scholz am Wochenende bestätigt hat, dass Deutschland sich jetzt darum kümmert, ein Raketenabwehrsystem nach dem Vorbild Israels zu besorgen, das hat viele auch beunruhigt, denn es führt einem ja unmissverständlich vor Augen, da gibt es offenbar Menschen, die es zumindest für angebracht halten, dass man sich gegen etwaige Angriffe wappnet. Wie da Sicherheitsexperten drauf gucken, das will ich einen solchen fragen. Christian Mölling nämlich, der ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen.
Ist das so? Also müssen wir Angst vor einem Angriff haben?
Nein, wir müssen nicht Angst vor einem Angriff haben, aber wir müssen uns dagegen wappnen, dass es andere Länder gibt und andere Machthaber gibt, wie zum Beispiel Herrn Putin, die bereit sind, ihre politischen Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Also hier geht es eigentlich eher darum, dass wir uns nicht erpressbar machen. Wir sind also lange vor einem sozusagen Kriegsszenario. Aber die Waffen, die Herr Putin sich angeschafft hat, die auch mit dem Ukraine-Krieg jetzt nichts zu tun haben, die fliegen viel weiter, das sind Erpressungswaffen. Die sind dazu da, unsere politische Meinung und unsere politische Entscheidung zu beeinflussen in Friedenszeiten. Also das heißt, diese Beschaffung, die wir hier machen wollen, müssen wir weit, weit trennen von dem, was in der Ukraine passiert. Diese Waffen waren auch lange da, bevor die Ukraine eigentlich passiert ist. Das heißt, der Putin hat sich schon lange dafür gewappnet, Europa zu erpressen und im Zweifelsfalle natürlich mit seinen Raketen zu beschießen.
Und wie wird so eine Aussage, wir schaffen uns jetzt ein Raketenabwehrsystem an, wie wird das unter Militärstrategen gewertet? Nach dem Motto, so haben Sie es ja jetzt gerade gesagt, du kannst mich nicht schrecken? Oder dann vielleicht doch eher, ich habe schon ein bisschen Angst vor dir?
Sie wird vor allen Dingen bewertet als eine Anschaffung, die ist eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten notwendig gewesen ist. Wir haben uns hier eine Lücke erlaubt und Sie haben es eben selber gesagt, das macht den Menschen jetzt Angst. Viele Leute, die lange schon auf dieses Thema drauf gucken, haben schon seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten große Sorge, weil wir uns eben verwundbar gemacht haben. Ich glaube, dass wir nochmal ganz klar trennen müssen zwischen dem, was verständlicherweise in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt eine Kriegsangst ist, weil man sagt, okay, was in der Ukraine passiert, kann bei uns auch passieren. Das würde ich erstmal sagen, das stimmt nicht, weil es einen Unterschied macht, in der NATO zu sein und weil wir natürlich eine deutlich bessere Ausrüstung hier nochmal haben. Aber diese Ausrüstung hat gelitten. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass im Grunde genommen diese ganzen Lücken wieder auffüllen. Also das, was Olaf Scholz als Zeitenwende bezeichnet hat, ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch eine mentale Zeitenwende, die Zuhörerinnen und Zuhörer mitmachen müssen, wo man sagen muss, okay, wir haben was verpasst. Wir haben wirklich über Jahre und Jahrzehnte hier was verpasst, weil wir geglaubt haben, der will uns nichts Böses. Der ist doch eigentlich ein total netter, der kauft doch dem kaufen wir doch das Gas ab. Das ist nicht so. Und das, was wir versuchen, ist zu vermeiden, dass wir politisch gezwungen werden können zu irgendwas.
Und ist das denn überhaupt der richtige Plan? Weil die modernen Hyperschallwaffen, die Russland besitzt, von denen man da so liest, gegen die kann so ein Luftabwehrsystem ja offenbar gar nicht so richtig was ausrichten, oder?
Ja, das stimmt. Von diesen Systemen besitzt Putins erstens nicht so wahnsinnig viele. Das heißt, so richtig großer Schrecken ist es dann nicht, wenn es darum geht, wirklich große Drohungen auszusenden. Und das ändert ja nichts daran, dass Herr Putin sich die anderen Raketen sehr wohl angeschafft hat. Das hat er ja auch gemacht, um damit eine gewisse Wirkung zu erzielen. Das heißt also, es macht, selbst wenn man die Hyperschallwaffen nicht abwehren kann mit diesen Raketen, macht es trotzdem Sinn, sich ein Raketenabwehrsystem anzuschaffen, das kürzerreichweitige Raketen abfangen kann. Denn darin liegt auch eine besondere Gefahr. Diese Raketen haben nämlich eine sehr kurze Flugzeit. Das heißt also, wir sind im Grunde genommen zum jetzigen Zeitpunkt nahezu schutzlos diesen Systemen ausgeliefert. Das heißt also, eine spezielle Waffe gegen eine spezielle andere Waffe zu benutzen oder zu sich anzuschaffen, um sie benutzen zu können, macht Sinn, auch wenn man damit nicht alle Probleme im militärischen Bereich gelöst hat.
Und was kann das dann für Reaktionen auf der anderen Seite, also der russischen in dem Fall, auslösen? Ist man dann wieder in so einer Aufrüstungsspirale?
Also eine Aufrüstungsspirale würde bedeuten, dass sich sozusagen jede Bewegung, die ich mache, auf die Bewegung des anderen bezieht. Das haben wir ja schon mal nicht gemacht. Also wir haben ja die Raketen auf russischer Seite aufwachsen sehen zu Dutzenden und haben dagegen nichts gemacht. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir schließen erstmal eine Lücke, die vorhanden ist. Wie Putin darauf reagiert, das hängt nicht von der Anzahl von Raketen ab, sondern von der Frage, was will er denn eigentlich erreichen? Er möchte ganz gerne Erpressungspotenzial Europas haben. Wir dürfen das dann nicht nur militärisch denken, sondern das sehen wir ja auch in anderen Konflikten, die er führt. Letztendlich erpresst er dann, wenn er die Möglichkeit hat, zum Beispiel, indem er damit droht, die Gaslieferung einzustellen. Oder aber indem er schlechte Nachrichten über Menschen verbreitet. Das nennt man eine asymmetrische Eskalation. Das heißt also, hier wird das Politikfeld gewechselt. Aber das ist letztendlich eine Erwägung, die, wie soll man sagen, die man vor allen Dingen dadurch beeinflussen kann, dass man in allen Bereichen abwehrfähig ist oder sozusagen widerstandsfähig ist. Das heißt also, wir dürfen auch die Verteidigungspolitik nicht isoliert denken, sondern müssen immer mitdenken, was bedeutet das denn auch für die Schärfung des Verstandes unserer Mitmenschen? Was bedeutet das auch für die Widerstandsfähigkeit unserer politischen Institutionen? Ich möchte daran erinnern, wir sind ja alle in Berlin oder ich bin in Berlin. Hier hat es staatlich angeordnete Morde gegeben. Der Staat hat in den Bundestag einbrechen lassen. Der russische Staat. Das sind alles Sachen, das mag für uns irgendwie eine andere Kategorie sein. Für den Putin sind das alles Dinge, wo er uns zeigt, er kann das. Er kann das. Er kann in unseren Staat eindringen.
Und da muss sich Deutschland dann quasi breitere Schultern anschaffen. Ja?
Ja, genau. Und einen guten Schutzschild.
Christian Mölling sagt das und der ist der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen.
Eine in der EU unmittelbar spürbare Folge des Kriegs in der Ukraine, das sind die Menschen, die nun Zuflucht suchen. Die meisten in den Nachbarländern, in Polen vor allem, da sind schon mehr als 2 Millionen Menschen angekommen. Und gestern haben sich die EU-Innenminister auf einen freiwilligen Index geeinigt, der anzeigen soll, welche Länder besonders viele Menschen aufnehmen und der auch Doppelregistrierungen verhindern soll. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte sich dafür eine verbindliche Quote eingesetzt, aber das ist in der EU bekanntlich ein rotes Tuch. Und die Rolle Polens ist interessant in dem Zusammenhang. Da wollen wir jetzt genauer drauf gucken und zwar mit Dieter Nitan von der SPD. Der ist der Polenbeauftragte der Bundesregierung. Guten Morgen, Herr Nitan.
Guten Morgen, Frau Naht.
Dieser freiwillige Index, ist das etwas, das Polen in der jetzigen Situation helfen kann?
Es kann Polen helfen, wenn der Index nicht nur als freiwillige Möglichkeit auf dem Papier steht, sondern von dieser freiwilligen Möglichkeit möglichst viele EU-Mitgliedstaaten auch Gebrauch machen. Aber ganz klar, es wäre nicht nur für Polen, sondern auch für zukünftige mögliche Ankünfte von Flüchtlingen sinnvoller gewesen, wenn man sich auf den Weg zu verbindlichen Quoten gemacht hätte. Das ist diesmal nicht an Polen gescheitert, aber das zeigt, wie schwierig es doch ist, in der EU auch dann große Verbindlichkeit herzustellen, wenn es um eine konkrete Lastenverteilung geht.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Polen gehörte eigentlich immer zu den Ländern, die so eine Verteilquote für Flüchtlinge in der EU abgelehnt haben, auch wenige Menschen aufgenommen hat. Das heißt, da gibt es auch offenbar gar nicht so viel ausgebaute Aufnahmestrukturen, wie wir von unserem Korrespondenten hören. Wie können die vielen Menschen denn jetzt untergebracht werden? Also wie lange kann das gut gehen?
Ich will, wenn Sie erlauben, kurz zu Beginn sagen, das ist zwar schon lange her, dass es auch Zeiten gab, in denen Deutschland und Österreich zu denen gehört haben in der EU, die gegen solche Quoten waren, weil sie dachten, über das Prinzip des sicheren Herkunftsland kann man als ein Land, das keine Außengrenzen der EU repräsentiert, sondern mittendrin ist, sich um Flüchtlingssolidarität rummodeln. Also das waren nicht nur die Polen, aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass dieser freiwillige Index 1 zeigt, so wie 2015 und 16, als es eine ganz brutale Frontstellung einer großen Mehrheit, die gar nichts übernehmen wollte, und einer Minderheit, die sich solidarisch gezeigt hat, gegeben hat, so eine große Frontstellung gibt es diesmal nicht. Also wir sind schon ein Stückchen weiter. Ich glaube, dass schon einige Staaten mehr mitmachen und dass vielleicht nicht alle an die Obergrenze dieses Index kommen, aber dass es weniger Staaten geben wird, die sich komplett weigern werden, etwas zu tun. Und wenn Sie sehen, dass Deutschland, Frankreich, Polen zusammenarbeiten, um zum Beispiel wenigstens schon mal dafür zu sorgen, dass auf vernünftigen Wegen mit zusätzlichen Zügen, Bussen Flüchtlinge aus Polen auch zumindest schon mal nach Deutschland, nach Frankreich, in die Benelux-Staaten kommen können, dann ist das schon ein anderer Umgang mit der Thematik, als wir das 2015 2016 erlebt haben. Also wenn Sie so wollen, noch nicht da, wo man idealtypischerweise sein sollte, aber schon weiter, als man 2015 und 2016 war.
Jetzt sehen wir große Hilfsbereitschaft in Polen, viele Freiwillige. Gleichzeitig werden aber an der belarussischen Grenze nach wie vor Menschen aus weiter entfernten Ländern, Afrika zum Beispiel, zurück über die Grenze gedrängt, laut Hilfsorganisationen. Ist das also auch so ein bisschen eine Hilfsbereitschaft mit doppeltem Gesicht, die man da jetzt in Polen sieht?
Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen den, wie man so sagen würde, normalen Menschen auf der Straße, die da keine großen Unterschiede machen und wo ich auch von polnischen Freunden weiß, dass zum Beispiel auch Geflüchtete anderer Nationen aus, wie man so schön sagt, anderen Kulturkreisen, junge Menschen, die in der Ukraine studiert haben oder Ingenieure, genauso von polnischen Bürgerinnen und Bürgern freiwillig auch bei sich zu Hause aufgenommen wurden, wie die, die, wenn man so will, Bio-Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Aber es gibt natürlich eine nationalkonservative Regierung, die immer mit der Ideologie, dass Polen etwas Besonderes ist, dass es darum geht, das christlich-katholische Abendland zu retten, dass man sich vor einer Überfremdung wehren muss, dass der Westen zu lax mit der vermeintlichen Gefahr der Islamisierung umgeht, dass diese Regierung natürlich jetzt in einer ideologischen Falle ist. Sie leistet jetzt Großartiges, das sage ich ausdrücklich, auch die jetzige Regierung, da muss man fair sein. Was die Aufnahme der Flüchtlinge angeht, das ist wirklich unglaublich, was auch die Regierung da versucht auf die Beine zu bringen. Aber sie hat ein ideologisches Problem. Aber dafür steht sie nicht für die Mehrheit der Polen. Und ich will daran erinnern, dass es polnische Städte gab in 2015 und 2016, die sich ausdrücklich angeboten haben, syrische Flüchtlinge zu nehmen, die gesagt haben, wir sehen das anders als unsere Regierung. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen differenzieren zwischen der jeweiligen Regierung in einem Land und der Gesellschaft. Und da ist das Leben, Gott sei Dank, nicht schwarz und weiß.
Dieter Nitan sagt das von der SPD, der Polenbeauftragte der Bundesregierung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Eine Folge des Krieges in der Ukraine. Annähernd 4 Millionen Menschen haben das Land nach Angaben der Vereinten Nationen bereits verlassen und es werden täglich mehr. Und eine Folge dieses Krieges ist ja auch, die Europäische Union zeigt sich so geeint wie selten zuvor. Bei den Sanktionen gegen Russland steht man fest zusammen. Polen hat sofort seine Grenzen geöffnet und bislang die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Aber das ist ja nicht nur eine Aufgabe der direkten Anrainerstaaten, sondern eine Herausforderung für die gesamte EU und darüber hinaus. All dies Thema der EU-Innenminister gestern in Brüssel. Wir wollen sprechen mit Rosa Thun, Mitglied des EU-Parlaments für die Fraktion Renew Europe und polnische Publizistin. Einen schönen guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Rund die Hälfte der Flüchtlinge ist in Polen angekommen. Deshalb zunächst mal ganz einfach die Frage an Sie. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage bei Ihnen zu Hause? Wie geht das Land, wie gehen die Menschen in Polen mit dieser Herausforderung um?
Bei mir zu Hause, da kann ich nur im wörtlichen Sinne des Wortes sprechen, weil bei mir waren 11 Flüchtlinge bis vor kurzem noch. Jetzt sind das nur mehr 6, weil 2 andere Familien wurden von Freunden aufgenommen. Aber es ist in unseren Häusern, bei allen meinen Bekannten, total voll. Und in Polen ist es, wir haben über 2 Millionen Flüchtlinge, wie gesagt. In Krakau sind das fast 200.000, in Warschau über 300 oder sogar nah an 400.000 Menschen, die die Hilfe brauchen, ganz einfach. Sie haben gerade gesagt, dass Polen die Grenze geöffnet hat, aber man muss sehen, die Grenze nach in die Ukraine, zwischen Polen und Ukraine war immer ziemlich offen. Wir hatten schon vorher sehr viele Ukrainer, das geht auch in Millionen, 2 Millionen oder ähnlich, die bei uns arbeiten, Dienste leisten und so weiter und so fort. Also diese Grenze war schon immer ziemlich offen für die Ukrainer.
Nun ist das doch noch eine andere Herausforderung. Fühlt man sich denn ausreichend unterstützt, zum Beispiel von Seiten der EU, oder wartet man darauf?
Wartet man sicher, weil es kommen damit natürlich, das ist eine riesige Herausforderung. Und irgendwie, muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt, wie gut wir zurechtkommen, dank der vor allem der Bevölkerung, die weiß, was das ist, Vertreibungen. Das wissen die Deutschen allerdings auch. Ich glaube, wir sind zwei Nationen in Europa, die das Wort Vertreibung wirklich sehr gut verstehen und in Erinnerung noch haben. Und deshalb die Häuser sind sehr offen und die Leute engagieren sich unglaublich, um das zu organisieren. Auch die lokale Regierungen, diese Bürgermeister, Oberbürgermeister und so weiter und so fort, Gemeindechefs, organisieren das wirklich unglaublich gut. Und die Nichtregierungsorganisationen, deshalb funktioniert das wirklich. Aber man muss zum Beispiel Gesundheitswesen sich näher anschauen. Das schafft es nicht. Man muss sie auch pflegen, diese Ukrainer. Viele sind in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Und bei uns im Gesundheitswesen ist sowieso nicht besonders stark in Polen. Das schaffen wir einfach nicht.
Beim Treffen der EU-Innenminister gestern sind ja umfangreiche Hilfszusagen gemacht worden, Milliarden in Aussicht gestellt. Gleichzeitig aber auch wurde über einen Schlüssel zur Verteilung von Flüchtlingen gesprochen. Da ist noch nichts entschieden. Polen hat sich ja bislang einem solchen Schlüssel für eine Verteilung von Flüchtlingen immer verweigert. Wird dieser Krieg in der Ukraine daran etwas ändern?
Die Regierung, soweit ich höre, deklariert Freiwilligkeit. Ist immer noch gegen Zwangsverteilungen. Das kann man auch den Ukrainer, die in Polen sind, nicht anbieten, dass man sie zwangs irgendwohin verschickt. Das finde ich auch. Das fand ich damals, war ich immer sehr kritisch dem gegenübergestellt, dass Polen Flüchtlinge, die über Mittelmeer kamen, dass sie sie nicht nehmen wollte, nicht mal in den Zahlen, die nah sind, von denen die westlichen Länder, diese Flüchtlinge wurden genommen in sehr großen Zahlen in westlichen Ländern, bei uns nicht. Jetzt haben wir auch ein Riesenproblem an der belarussisch-polnischen Grenze, wo Flüchtlinge aus Zentralasien warten seit Monaten und sterben. Und die polnische Regierung will sie nicht reinlassen. Also da muss man leider auch sehen, diese unterschiedliche Einstellung der Regierung gegenüber anderen und gegenüber Ukrainer. Gott sei Dank werden diese Ukrainer so gut empfangen. Und ich hoffe, dass das auch die Einstellung zu Migrationen in Polen ändern wird, weil wir brauchen eine europäische Migrationspolitik.
Ja, aber wird das wohl geschehen? Will Polen sich überhaupt gar einbinden lassen, je in einen Verteilungsschlüssel? Sie haben das ja eben bereits angesprochen.
Wir brauchen auf jeden Fall eine gemeinsame Migrationspolitik, entweder einen Verteilungsschlüssel oder vielleicht finanzielle oder andere Hilfe. Und ich glaube schon, dass wenn wir das zusammen tun, ganz Europa, dann kommen wir zurecht oder zumindest viel besser als bis jetzt. Und das, glaube ich, ist vielen klar geworden, dass wir da zusammen agieren müssen. In welcher Art und Weise, das muss man noch erarbeiten. Aber es kommen noch viele andere Herausforderungen, wie zum Beispiel die berufliche Qualifikationenanerkennung. Eben Krankheitspflege, Kinder, die in die Schulen und Kindergärten müssen. Es ist sehr viel, dass wir gemeinsam entscheiden müssen, wie das weitergehen soll. Zum Beispiel, viele wollen von diesen Ukrainern in Polen bleiben, weil sie möglichst schnell zurück in die Ukraine wollen. Aber wir haben nicht genug Wohnungen. Da ist sicher eine Möglichkeit, dass durch eine nähere Zusammenarbeit, man kann für sie Bleibe in Polen organisieren, sodass sie in Polen bleiben aber und schnell nach Hause fahren können. Aber dazu braucht Polen sicher Hilfe.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.